ARD.
Thomas, kürzlich war ich in einer Art Online-Workshop für digitale Unabhängigkeit. Da wurde uns so ganz praktisch erklärt, wie wir bei all unseren Online-Aktivitäten uns unabhängiger machen können von diesen großen, ja vor allem amerikanischen Tech-Giganten. Also wie, wenn wir wollen, wir wegkommen von Google oder welche Alternativen es zum Bezahldienst PayPal gibt. Und da war ein Riesenandrang. Da dachte ich, guck mal, das trifft einen Nerv. Offenbar haben zurzeit viele das Bedürfnis, sich von diesen Produkten dieser Tech-Oligarchen loszusagen.
Wo du dich nicht immer überall rumtreibst. Ja, da ist schon was dran. Also den Eindruck habe ich auch, dass momentan diskutiert wird, was man denn in der EU machen könnte, um genau von diesen Abhängigkeiten loszukommen und wie man eine Art europäische Alternative schaffen könnte zu den großen, vor allem amerikanischen Online- und Social-Media-Plattformen, die zunehmend bestimmen, welche Nachrichten mit welchem Wahrheitsgehalt auch hier in Europa konsumiert werden und vor allen Dingen natürlich auch von wem die kommen.
Genau, TikTok, YouTube, WhatsApp und Co., die sind ja für immer mehr Leute die Zugänge zu Informationen. Also nicht nur für Katzenbilder, sag ich jetzt mal, sondern auch für die News. Wir als Öffentlich-Rechtliche, wir rennen da bislang eher hinterher, indem wir mal mehr, mal weniger erfolgreich unsere Inhalte in unseren Mediatheken ausspielen und eben auch dort in diesen Fremdplattformen oft.
Ja, und dazu kommt ja auch, dass auf diesen Fremdplattformen neben Informationen durchaus auch von zuverlässigen Medienhäusern immer mehr auch Falschinformationen auftauchen, die häufig durch die Algorithmen eben dieser Tech-Giganten auch noch priorisiert ausgespielt werden. Und der Kampf gegen Fake News auf diesen Plattformen, das ist schon so ein Kampf gegen Windmühlen, kaum zu gewinnen. Hase gegen Igel sozusagen.
Auch deshalb gibt es schon seit Jahren die Idee, wir brauchen eine eigene Plattform, eine Art EU-YouTube. Und jetzt scheint diese Idee dringlicher denn je zu sein. Sie wird jedenfalls zunehmend diskutiert.
Was wäre denn dran an so einer europäischen Medienplattform? Das fragen wir uns, nämlich europäische Medienplattform, Konkurrenz für YouTube und Co. Mein Name ist Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Eingeladen haben wir uns zu diesem Thema Matthias Pfeffer vom Think Tank European Public Space. Das ist eine Organisation, die sich genau für so eine europäische Konkurrenz, sage ich mal, zu den amerikanischen Platzhirschen einsetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pfeffer, wie könnte so eine europäische Medienplattform genau aussehen?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Das Thema, das wir hier verfolgen, passt in das Gesamtbild dieser digitalen europäischen Souveränität, die ja angestrebt werden soll. Und da ist es auch allerhöchste Zeit. Wir sind in sehr, sehr vielen Bereichen, wir in Europa, in der digitalen Infrastruktur komplett abhängig von Unternehmen, die außerhalb von Europas ihren Sitz haben und die sich häufig auch nicht an die europäischen Gesetze halten. Ich bin gelernter Journalist und finde es besonders problematisch im Bereich von Information und Kommunikation, dass wir da so eine starke Steuerung von außen erleben. Wir haben jetzt auch gesehen seit der neuen Trump-Administration, dass das mit eindeutigen politischen Schwerpunktsetzungen verbunden ist, die auch nicht unbedingt in unserem europäischen Sinne sind. Die sind teilweise auch offen gegen die Demokratie gerichtet. Und insofern ist es allerhöchste Zeit aus meiner Sicht, dass wir diese Plattform nicht nur regulieren, das müssen wir weiterhin tun, sondern dass wir Alternativen aufbauen in Europa. Und Alternativen bedeutet, dass die Leute Adressen haben, wo sie wissen, dass sie vertrauenswürdige und verlässliche Nachrichten finden und wo auch Algorithmen eingesetzt werden, die nicht die vielfachen Probleme der Aufmerksamkeitsökonomie, nämlich Polarisierung, Radikalisierung und dergleichen mehr, nach sich ziehen.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch sein darf, gleich zu Beginn, wenn ich EU-Plattform höre, dann sehe ich so Ursula von der Leyen rauf und runter. Ist es das, was dann auf uns zukommen würde?
Nein, das muss natürlich, wie alles, was mit Medien zu tun hat, staatsfern sein. Auf der anderen Seite brauchen wir aber eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur. Wir reden hier von einem Infrastrukturprojekt. Wir haben ja die Medien, ich sage jetzt mal in Klammern noch, die frei und unabhängig berichten können. Die Medienlandschaft ist sehr bedroht. Das hat unmittelbar auch mit der Vorherrschaft dieser Big-Tech-Giganten zu tun, die nämlich die komplette Kommunikation steuern und eben auch die Werbegelder komplett absaugen, die hier früher dazu gedient haben, unter anderem eben Journalismus auch zu finanzieren, indem sie Medienhäusern die Existenz erlaubt haben. Das ganze Thema ist sozusagen mitten in einer digitalen Disruption und wir befinden uns jetzt noch in einer etwas schärferen Frontstellung, seitdem diese AI-Agents eingesetzt werden, die uns ja anstelle von Suchlinks und Suchergebnissen gleich komplette Antworten liefern. Das führt dazu, dass noch weniger Seiten von Medienhäusern geklickt werden. Und Sie haben es eingangs beschrieben, das betrifft nicht nur die privaten, auch die öffentlich-rechtlichen natürlich. Das heißt, die relevanten Medien werden zunehmend unsichtbar, werden zunehmend irrelevant und werden abgelöst durch Agents, die ein personalisiertes Nachrichtenangebot liefern, bei denen die Quellen, das haben Sie auch schon angedeutet, ja nicht immer verlässlich sind.
Okay, aber Herr Pfeffer, Sie haben es ja schon gesagt, wir brauchen also Adressen für vertrauenswürdige Medien, für vertrauenswürdige Inhalte. Aber die haben wir doch. Die haben wir hier in Deutschland zum Beispiel mit den Mediatheken von ARD, ZDF, Deutschlandradio. Wir haben das in vielen anderen Ländern auch. Das heißt, was mehr könnte eine Art Plattform bringen?
Ja, Sie werden jetzt in den Mediatheken, und das betrifft auch Ihre Seiten, die Sie anbieten im Netz, direkt als öffentlich-rechtliche Sender, ja zunehmend über Suchmaschinen gefunden. Das ist ja genau das Problem, das ich gerade anspreche. Kaum jemand gibt ja jetzt ihre URL ein, um auf ihrer Seite zu landen. Natürlich haben die Mediatheken noch eine gewisse Präsenz in den App-Stores, aber die ist durchaus auch rückläufig. Ich glaube, dass wir eine Infrastruktur brauchen, auf der insgesamt vertrauenswürdige Nachrichten nicht benachteiligt werden, wie es jetzt der Fall ist. Das kann man nämlich auch zeigen, sondern wo vertrauenswürdige Nachrichten bevorzugt werden und wo die Leute wissen, wenn ich auf dieser Plattform bin, auf dieser Infrastruktur, dann bekomme ich keine Fake News, dann bekomme ich auch keine Influencer-Nachrichten, auch keine Bot-erzeugten Nachrichten, sondern Nachrichten aus professionellen Quellen. Und dafür soll die Infrastruktur, die wir bauen, eigentlich ist das ein Infrastrukturprojekt, eine Ermöglichungsform sein. Und der andere Vorteil, den wir sehen, den gibt es tatsächlich im Augenblick ja gar nicht. Der betrifft eben Europa. Europa besteht ja aus sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. 24 Amtssprachen, über 60 Regionalsprachen. Das war immer das Thema, weswegen eine tiefere europäische Integration letztlich an ihre Grenzen stieß. Und das lässt sich heute überwinden durch den Einsatz von moderner Technik, von KI-gestützten Übersetzungsalgorithmen und Programmen können Sie heute alle Inhalte, die in Europa erzeugt werden, in Echtzeit in alle Sprachen übertragen. Und ich halte das für eine ganz große Chance, die in dieser Technologie liegt. Das heißt, man sollte da auch nicht immer nur auf die modernen Technologien im negativen Sinne hinweisen, sondern man sollte auch mal die Chancen nutzen, die da drin stecken.
Das heißt mal ganz konkret, wenn ich auf Ihre Plattform draufkomme, wenn ich das anklicke oder oben im Browser eingebe, was kann ich da sehen, lesen oder hören?
Noch nichts, weil wir sind ja noch in der Entwicklungsphase.
Ja, aber dann.
Sie werden ein ganz normales Nachrichtenangebot bekommen, wie Sie es jetzt auf den Nachrichten-Apps zum Beispiel bei heute.de vom ZDF oder der Tagesschau auch bekommen. Nur, dass es eben aus allen Quellen, aus europäischen Quellen zusammengesetzt ist, dass Sie dann eben auch selber Ihre Schwerpunkte setzen können. Also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt für den Wahlkampf in Ungarn interessieren, dann können Sie sich dort auch die Originalbeiträge anzeigen lassen, wie dort im Augenblick gerade diskutiert wird. Wenn Sie wissen wollen, wie die Dänen auf die Grönland-Aktivitäten von Herrn Trump reagiert haben, dann können Sie das dort auch direkt anzeigen. Es ist aber vor allen Dingen das Thema, dass Sie eine höhere Vergleichbarkeit der europäischen Quellen haben und damit erstmals auch einen europäischen öffentlichen Raum herstellen. Das heißt, es gibt dann eben keine nationalen Filterblasen mehr, in denen dann abgeschottet von den europäischen Debatten Nationaldebatten geführt werden, sondern alle Bürger haben die Möglichkeit, in die anderen öffentlichen Räume auch genauso reinzugucken wie in ihren eigenen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Herr Pfeffer, wir reden ja momentan so ein bisschen, ist mein Eindruck, von einem Nachrichtenportal. Wenn wir jetzt aber über Social Media reden und dass man da als europäische Anbieter vielleicht sichtbarer werden müsste, dann gibt es ja so viel mehr. User-generated Content zum Beispiel. Also Leute, die aus eigenen Stücken Dinge da hochladen. Wo sollen die eigentlich herkommen? Oder ist das letztendlich dann doch eine Einwegkommunikation halt dann von mehr Anbietern, aber doch eben nicht ein Kanal mit Rückkanalmöglichkeit?
Doch, also wir haben uns ganz bewusst entschlossen, zunächst mal nur eine Informationsquelle zu entwickeln. Das hat sehr viele Gründe in dieser Informationsquelle. Das heißt, Sie schauen da ganz normal wie bei YouTube oder Netflix, also YouTube ist ein schlechtes Beispiel, oder wie bei einer Nachrichten-App, schauen Sie einfach erstmal Nachrichten. Sie haben die Möglichkeit, die zu erhalten. Rückkanäle müssen natürlich dazukommen. Da gibt es auch schon Entwicklungen. Wir sind aber der Überzeugung, dass es eben nicht die Rückkanäle sein dürfen, die wir über TikTok und über andere Plattformen kennen, sondern die müssen auch eigens entwickelt werden für solch einen Auftritt. Und da gibt es auch schon Ansätze, zum Beispiel hat das ZDF ZDF ein solches Pilotprojekt in den letzten Jahren entwickelt. Das dauert sehr lange leider, bis man das mal an den Markt bringen kann. Das nennt sich Public Service Incubator und wird jetzt auch langsam schon in der ZDF Mediathek oder heute ZDF Streaming integriert. Da können Sie moderiert austauschen und sich unterhalten und können auch direkt sich miteinander verlinken. Wir würden bei unserem Vorschlag, den wir Europa gemacht haben, das heißt der Europäischen Kommission, wo wir hoffen, dass dort Unterstützung kommt, weil wir glauben, das ist eine öffentliche Infrastruktur, die da finanziert werden muss, würden wir Interoperabilität zu allen sozialen Netzen erstmal herstellen, sodass man sich dann vernetzen kann und Sachen empfehlen kann, die man dort gesehen hat. Aber Sie haben vollkommen recht, es muss als zweites neben so eine Informations-Mediendatenraum, wie ich ihn mir vorstelle, da muss dann auch ein Social-Media-Datenraum kommen, der auch anderen Gesetzen gehorcht als denen der amerikanischen großen Unternehmen. Ich glaube wirklich, dass das Modell, das dort zugrunde liegt, dieses Attention Economy Model, diese Aufmerksamkeitsökonomie mit möglichst langer Verweildauer und Manipulation auf bestimmte Seiten zu klicken, dass das das Kernproblem ist. Also nicht Social Media ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie Social Media algorithmisch und ökonomisch im Augenblick betrieben wird, ist das Problem.
Ich bin mir sicher, dass das auch viele Nutzerinnen und Nutzer wissen und kennen, dieses Problem. Aber letztlich ist es ja schon so. Es gibt schon jetzt Mediatheken und Audiotheken und ARD Sounds und so weiter. Das wird in Teilen gut konsumiert, aber von vielen eben doch nicht. Warum sollten Leute, die das Problem, das Sie gerade geschildert haben, natürlich irgendwie kennen, aber zurzeit sich eben trotzdem bei TikTok aufhalten oder vor allem YouTube Shorts gucken, sag ich mal. Warum sollten die demnächst diese europäische Plattform als ihre Alternative sehen?
Ja, ich setze drauf, da gibt es auch viele Studien, dass der zunehmende Einsatz von Fake News und wir erleben ja jetzt eigentlich tagtäglich sowohl in der politischen Kommunikation, aber auch mit anderen Themen, wie wir es jetzt gerade mit diesen Pornografie-Skandalen haben, mit Deepfakes, wie durch Deepfakes, die immer perfekter werden, wo man immer schwerer unterscheiden kann, was ist wirklich und was ist erfunden, was ist Manipulation, dass der Bedarf an wirklichen verlässlichen Quellen steigen wird. Das heißt, will man seine Zeit damit verbringen, dass man hingewiesen wird auf Dinge, die sich nachher als Lüge rausstellen oder als manipulierte Inhalte. Ich glaube, das Bewusstsein da wird wachsen, je mehr KI-Inhalte und synthetische Inhalte jetzt insgesamt im Informationsbereich eine Rolle spielen. Und die Rolle wird aus meiner Sicht absolut zunehmen. Deswegen denke ich, wird die Gegenbewegung sein, dass man nach verlässlichen Quellen sucht. Und nach unserer Definition sind verlässliche Quellen und nur die sollen auf diese Nachrichtenplattform, wie wir sie vorhaben, auch aufgenommen werden, sind das Quellen, die aus professionell journalistischem Betrieben entstehen. Das sind private und öffentlich-rechtliche Medienhäuser.
Ist dieses Projekt denn, das habe ich gelesen, als ich mich ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, auch so etwas wie, ich überspitze mal wieder so ganz leicht, eine Art mediale Aufrüstung in unruhigen Zeiten? Also statt Panzer irgendwo hinzuschicken, schicken wir das Wort?
Ja, also ich würde mal sagen, dass die Information, die wir bekommen, ja ganz entscheidend ist für nicht nur unser politisches System, sondern auch für unser persönliches Leben. Sie können ja eine freie Entscheidung, und das ist ja eigentlich unser Bild, das wir schon haben von uns selbst im Kopf und auch von uns als Gesellschaft, nur treffen, wenn Sie eine informierte Entscheidung treffen. Das heißt, Sie sind ja immer angewiesen auf gute Informationen. Das ist ja auch, wenn Sie etwas kaufen, nichts anderes. Das heißt, wenn Sie falschen Informationen aufsitzen, und das tun wir zunehmend, weil der Beschuss mit falschen Nachrichten, die gezielt auch gestreut werden, in den letzten Jahren so enorm zugenommen hat, dann geraten Sie mittelfristig politisch auch in unsicheres Fahrwasser. Und das passiert ja schon die ganze Zeit. Ich glaube eben, dass wir nicht nur diese ganze Fake News Detection, also die Erkennung von solchen Fake News oder auch manipulierten Nachrichten erhöhen müssen und verbessern müssen, sondern wir müssen die wirklich recherchierten Nachrichten stärken. Wir müssen die weiter nach vorne bringen, sodass die Leute auch sehen, dass sie da eine verlässliche Quelle immer noch haben oder viele verlässliche Quellen. Und dieses ganze Ökosystem muss durch eine eigene Infrastruktur auch wieder gestärkt werden.
Beim Thema Infrastruktur kommt bei mir unweigerlich das Stichwort Geld ins Spiel. Wer soll das Ganze bezahlen?
Also das muss aus meiner Sicht öffentlich finanziert werden, denn wir sprechen hier von einer öffentlichen Infrastruktur, die sozusagen an öffentlichem Wert interessiert ist. Das ist im Grunde ein bisschen vergleichbar, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben da gesehen, wohin Propaganda führt, wenn die Medien gleichgeschaltet werden und im Propagandaministerium gebündelt werden. Die Konsequenz war, dass man das BBC-Modell sich angeschaut hat und gesehen hat, dass man öffentlich-rechtlich verlässliche Informationen organisieren kann. Und wir haben hier in der Bundesrepublik eigentlich überall fast in Westdeutschland ganz gut funktionierende duale Systeme aufgebaut, die eben private und öffentlich-rechtliche Medien sozusagen als die beiden Säulen hatten. Das ist nie perfekt, ein solches System. Das ist ganz klar. Deswegen muss es auch sehr vielfältig sein, damit man die Chance hat, sich unter vielfältigen Angeboten auch zu informieren. Und ich glaube, dass wir das mit einer solchen Infrastruktur jetzt stärken können, weil wir die Vielfalt jetzt gleich auch auf europäischer Ebene heben. Denn wenn diese Plattform installiert ist, wird das Nachrichtenangebot in jedem Land mit einem Schlag um das 27-fache höher.
Ich hätte noch eine abschließende Frage so aus marktwirtschaftlicher Sicht. Wenn Sie so etwas aufselbigen, nämlich den Markt bringen, dann werden die Platzhirsche, die transatlantischen, gegebenenfalls hufen. Glauben Sie, dass Sie so einem Konkurrenzkampf überhaupt gewachsen wären?
Naja, zunächst muss man ja mal, um überhaupt einen Konkurrenzkampf starten zu können, muss man ja überhaupt mal anfangen und ein Angebot machen. Und ich glaube, dass das Angebot, wie gesagt, ganz dringend erforderlich ist aus vielen Gründen. Und ich glaube aber auch, dass es nur funktionieren kann, wenn wir auf der anderen Seite die Plattform sehr viel stärker, als es in der Vergangenheit passiert ist, bei ihrer Verantwortung nehmen. Das heißt, wir müssen ganz stark die Gesetze, die wir haben, umsetzen, auch wenn der politische Druck dagegen spricht, im Augenblick aus Amerika. Und wir müssen auf der anderen Seite Alternativen aufbauen. Nur so können wir den Menschen ja Angebote machen, dass sie auch wählen können. Und ich glaube, dass das dann auch dazu führen wird, dass verlässliche Nachrichtenangebote genutzt werden und viel stärker genutzt werden in der Zukunft.
Matthias Pfeffer vom Think Tank European Public Space über die Idee einer europäischen Medienplattform. Besten Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Medien, cross und quer. Der Podcast.